Eine Familie, die auf Gedeih und Verderb zusammensteht, die sich hilft, die sich schützt und die darauf schaut, dass lukrative geschäftliche Aufträge immer schön in dieser Familie bleiben, ist klar. Das kennen wir aus Hollywood. Da fällt Ihnen wahrscheinlich sofort dieser Film hier ein. Natürlich Der Pate, die Geschichte der italienischen Clanfamilie Corleone. Keine Mafia-Clanfamilie, aber schon eine Familie, die wohl ganz gut aufeinander Acht gibt, ist die Familie, die sich im deutschen Wirtschaftsministerium zusammengetan hat. Die Rede ist von den Verbandelungen der Familie vom Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Familie von Habecks Staatssekretär Patrick Greichen. Es geht um den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Mir zugeschaltet zu diesem Thema ist jetzt die Bundestagsabgeordnete der AfD, Beatrix von Storch. Guten Tag, Frau von Storch.
Hallo.
Ja, dröseln Sie es doch nochmal bitte für uns auf. Was genau ist der Vorwurf, der da im Raum steht? Was für Verästelungen sind denn da offenbar geworden?
Ja, es gibt zwei Vorwürfe, die im Raum stehen, um es so zu sagen. Der eine betrifft tatsächlich die Verbandelungen innerhalb des Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck. Da gibt es einmal seinen Staatssekretär Patrick Greichen. Dann gibt es den parlamentarischen Staatssekretär Herrn Kellner, den ehemaligen Generalsekretär der Grünen oder Bundesgeschäftsführer heißt es, glaube ich, bei denen der Grünen. Und dann gibt es noch zwei Geschwister von Herrn Patrick Greichen, Verena und Jakob Greichen. Die sind alle irgendwie in den verschiedenen Organisationen, Agora Energiewende, Öko-Institut, also lauter Institute, die aus dem Bundeswirtschaftsministerium Aufträge bekommen und dort irgendwelche Ermittlungen und irgendwelche Gutachten schreiben, die jetzt alle umgesetzt werden. Ich finde diesen Teil der Geschichte interessant. Ach so, und dann gibt es natürlich jetzt auch noch den Trauzeugen von Patrick Greichen. Im Zusammenhang mit unserer aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag ist Herrn Patrick Greichen eingefallen, dass er neulich ein Vorstellungsgespräch geführt hat und dass dieses Vorstellungsgespräch für den Chef der Dena-Posten sein Trauzeuge war. Das ist ihm dann auch noch irgendwie eingefallen. Daran hatte er vorher irgendwie gar nicht gedacht oder das hatte er bei dem Vorstellungsgespräch gar nicht gemerkt. Und jetzt im Zuge der Debatte ist ihm das dann doch wieder gekommen.
Dass man jetzt mit denjenigen zusammenarbeitet, denen man vertraut, das ist ja in der Politik nichts Ungewöhnliches. Aber würden Sie sagen, dass das jetzt eine neue Qualität gewonnen hat durch diesen Fall oder überhaupt in der heutigen Zeit?
Also das geht natürlich überhaupt gar nicht, dass das Bundeswirtschaftsministerium Millionen Aufträge an die Firmen verteilt, in denen der familiäre Anhang des parlamentarischen Geschäftsführers beziehungsweise des Staatssekretärs sitzen. Das kann ja nicht sein. Es ist ja vollkommen klar, dass das Bundeswirtschaftsministerium also dann gewillt ist, immer mehr Gelder in die Firmen zu gießen, in denen der familiäre Anhang sitzt, also der Greichen-Clan, um es mal so ganz einfach auszudrücken. Und das hat nicht ein Geschmäckle, sondern das stinkt zum Himmel. Da ist Korruption und Geldverschiebung vorprogrammiert. Das ist ein Riesenskandal und das muss aufgeräumt werden. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass unsere geneigte Presse sich das mal anguckt und da mal recherchiert. Wir haben so viele Investigative, die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, die Opposition zu beobachten und zu gucken, wer in der Opposition, also die nicht die Macht in den Händen halten, was die so machen und treiben. Aber das, was die überhaupt nicht sehen, ist dort diese Art von Vettern und Clanstrukturen, die sich dort aufgebaut haben. Und ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt darüber reden. Aber ich sage auch, das ist der kleinere Skandal, der ist auch schon sehr groß, aber es ist halt der kleinere, weil das, was viel interessanter ist, sind halt die Leute, die dahinter stecken.
Und welche Leute stecken dahinter? Das ist der zweite Punkt, den Sie ansprechen wollten.
Genau, die Frage ist, wer finanziert denn das alles? Ganz vorne steht der Minister. Der hat keine Milliarden, der schreibt keine Gesetze, der denkt sich nichts aus. Das Einzige, was der eigentlich schreiben kann, sind Kinderbücher, romantische Geschichten über den Blackout. Wir haben das alle gesehen. Dann gibt es die zweite Ebene, die schon ein bisschen natürlich genauer arbeitet, das ist der Greichen-Clan. Das sind diejenigen, die die Gesetze schreiben. Die denken sich dann aus, wie können wir jetzt mal beispielsweise die Wärmepumpe verpflichtend machen und Öl- und Gasheizung funktionierende verbieten und die ganze Republik dazu bringen, ihre Gasheizung durch Wärmepumpen zu ersetzen. Da steckt schon etwas mehr Grips hinter. Das sind die Greichens. Und dann ist die Frage, wer finanziert die ganze Show? Woher kommt eigentlich das Geld für diese ganzen Organisationen, in denen die Greichens tätig gewesen sind, also jetzt namentlich die Agora Energiewende und das Öko-Institut, die beide beteiligt gewesen sind an dem Papier der Wärmepumpeneinführung? Und da wird die Sache dann tatsächlich interessant, weil das rauszufinden nicht ganz einfach ist, weil es halt sehr verschachtelt ist. Es soll offensichtlich verschleiert werden, wer hinter diesen Organisation steht. Und wir haben jetzt hier bei der Agora haben wir die European Climate Foundation, dahinter haben wir die Turin's Investment Fund Foundation und dahinter haben wir dann irgendwann einen britischen Milliardär namens Christopher Hoon, der gleichzeitig dann auch Extinction Rebellion finanziert. Es sind noch andere Stiftungen von anderen Milliardären involviert. John McBain, die Mercator Stiftung, die Metro Milliardäre, die stecken in verschiedenen Konstellationen hinter sehr vielen verschiedenen von diesen Stiftungen und finanzieren alle möglichen aktivistischen oder eben Institute, die mit irgendwelchen scheinwissenschaftlichen Papieren daherkommen und sozusagen leisten einer Politik Vorschub und liefern die entsprechenden Papiere dazu. Das ist eigentlich viel relevanter, weil da die Politik gemacht wird. Die Finanziers finanzieren ja nicht irgendetwas, weil es sie nicht interessiert, was dabei rauskommt, sondern die finanzieren das, was die als Politik umgesetzt sehen wollen. Die Greichen sind dann da und machen das sozusagen konkret und, sage ich mal, schreiben am Ende die Gesetze und die Habecks stehen da vorne und sind der Gruß August. Die Fragen müssen gestellt werden, damit wir wissen, in wessen Interesse hier bei uns eigentlich Politik gemacht wird.
Man hat ja heutzutage irgendwie das Gefühl, immer wenn so etwas passiert, wenn jemand in Vetternwirtschaft verwickelt wird, scheint es niemanden mehr zu interessieren. Weder die Medien, die darüber berichten sollten, noch diejenigen, die ertappt werden. Glauben Sie denn trotzdem, dass Sie Ihre politischen Mitbewerber jetzt irgendwie packen können?
Ich hoffe, dass jetzt die Debatte beginnt. Wir haben eine Koppelung der Klimabewegung mit der internationalen Finanzindustrie. Das muss man sehen. Die Fragen müssen gestellt werden und dann muss dagegen gearbeitet werden, so schwierig das ist. Aber das muss jetzt erstmal auf den Tisch. Wir haben es auf den Tisch gelegt. Vielleicht springen jetzt andere rauf und recherchieren da weiter. Es gibt einen weiteren wirklich zentralen Punkt, den ich in meiner Rede auch nicht mehr angesprochen habe, weil man in 5 Minuten eben nicht alles transportiert bekommt. Es gibt eine Personalie im Hause Habeck im Wirtschaftsministerium, die alleine schon die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. Der Name ist Elga Bartsch. Und Elga Bartsch ist jetzt die Vorsitzende der Grundsatzabteilung im BMWK. Also quasi sitzt die in der Herzkammer. Das volkswirtschaftliche Gehirn ist die Grundsatzabteilung und da sitzt die und leitet das. Und Elga Bartsch war bis Sommer 22, saß die noch und hat die volkswirtschaftliche Research-Abteilung von BlackRock in London geleitet. Das heißt, ich sage mal, das Gehirn von BlackRock ist jetzt in die Herzkammer des Wirtschaftsministeriums gesetzt worden. Und wenn man das vor wenigen Monaten oder einiger Zeit gesagt hätte, dann hätte man gesagt, das ist jetzt wirklich eine Verschwörungstheorie. Aber diese Verschwörungstheorien, die liegen jetzt so offen zutage, dass die Leute sich zum Teil darüber gar nicht mehr erschrecken können und sagen, was ist denn dabei? Das macht doch nichts. Also der größte Kapitalsammelstelle der Welt, BlackRock und Vanguard, ungefähr 17 Billionen Euro oder Dollar, was die bewegen, was die haben an Vermögen, die sitzen jetzt in der Zentrale des Bundeswirtschaftsministeriums und haben die Hand auf unserer Wirtschaft und auf der Wirtschaftspolitik. Und das ist so ein Skandal. Und deswegen sage ich, wir müssen reden. Wir müssen reden in Deutschland über BlackRock.
Interessant. In Anbetracht der Tatsache, dass man den CDU-Chef Friedrich Merz auch als BlackRock-Mann häufig bezeichnet, tut sich hier ja eine ganz neue, interessante Hufeisentheorie auf. Also BlackRock-Leute in eigentlich völlig unterschiedlichen Lagern.
Herr Merz kommt ja immer so, ich sag mal, treu-doof daher und sagt, na ja, da ist das Kapital von sehr vielen Menschen versammelt und das wird im Interesse dieser sehr verschiedenen Kapitaleigner wird das verwaltet. Das ist natürlich Quatsch. BlackRock macht Politik. Ja, die sammeln das Kapital der Welt und machen Politik. Die agieren mit einer klaren politischen Agenda. Wer Diversity und Klimapolitik nicht mitmacht, wird von BlackRock auf eine schwarze Liste gesetzt und bekämpft. Und das können sich die wenigsten leisten, mit einem Gegner, der so viele Billionen, sage ich mal, bewegt, es aufzunehmen. Und deswegen haben wir hier plötzlich einen Player am Start, der die Hand, ich sag mal, an unserer aller Hals hat, unkontrolliert und unbeeinflussbar mit der Kapitalmacht, die die haben. Und darüber müssen wir reden, dazu müssen wir uns positionieren und dagegen müssen wir uns stellen. Ein erster Schritt dazu in meinen Augen wäre, wenn die Medien aus ihrem Tiefschlaf aufwachten und anfangen würden, ihre Arbeit zu machen.
Mich interessiert jetzt noch eine menschliche Komponente. Was uns, die immer nur die Fernsehbilder sehen können, auch interessiert, wie hat Habeck denn auf diese Anschuldigung reagiert? Konnten Sie im Gesicht vielleicht irgendwas rauslesen, irgendwelche eine Reaktion, ein gewisses Schuldbewusstsein oder hat er einfach nur in sein Handy geguckt?
Er hat einfach nur in sein Handy geguckt und gedattelt die ganze Zeit. Ich habe ihn genau an der Stelle ab und zu mal rübergerufen und habe gesagt, Herr Minister, hören Sie auf zu daddeln, hören Sie doch mal zu. Aber das macht er natürlich nicht und er bleibt auch nicht bis zum Ende der Debatte. Ich meine, bei mir ist er raus gewesen oder rausgegangen. Der Habeck ist auch so gesehen nicht die entscheidende Figur. Der ist der willige Vollstrecker, über den werden die ganzen Sachen dort eingespeist. Das ist schon richtig. Der verdient aber nicht die Milliarden, die verdient werden, wenn irgendwelche Immobilien, Hedgefonds ankommen und Immobilien in Deutschland großflächig aufkaufen, weil die Menschen plötzlich anfangen müssen, ihre Immobilien zu verkaufen, weil sie sich die Wärmepumpe nicht mehr leisten können. So, und an der Stelle, darüber müssen wir reden. Deswegen finde ich es gut und richtig, wenn jetzt über den Greichen-Clan und die Kellners und den, ich glaube, Schäfer heißt er, der Trauzeuge von Patrick Reichen, der da jetzt eben auch noch untergekommen ist. Wenn wir darüber reden, alles gut und richtig, aber lasst uns nicht vergessen, über die Menschen zu reden und die Stiftungen zu reden und die Milliardäre zu reden, die dahinter stecken und die das Kapital dafür geben und diese ganze Klimaagenda sozusagen durchfinanzieren, bis sie dann bei den Greichens und bei den Habecks ankommen.
Ja, da sind wir mal gespannt, was dann noch dabei rauskommt. Über grüne Vetternwirtschaft und wer dahinter steckt, sprach ich mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und für Ihre Zeit.
Danke sehr.